Die Gnade unseres Herrn Jesu Christo, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Unser für den heutigen vierten Sonntag nach Ostern, dem Sonntag Kantate, vorgesehener Predigttext steht im Brief an die Kolosser im dritten Kapitel, die Verse 12 bis 17. Paulus schreibt: So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertrage einer den anderen und vergebet euch untereinander, wenn jemand Klage hat wider den anderen. Gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und über alles ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Lasse das Wort Christi reichlich wohnen in euch, lehret und vermahnet euch in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn. Wunderbarer Text. Ja, die Frage brauchte ich eigentlich gar nicht zu stellen, die ich mir hier ausgedacht habe für den Anfang, für den Einstieg. Singen Sie eigentlich auch so gerne? Das merkt man so recht. Wenn jemand gerne singt, wenn jemand das Herz voll ist. Und ich habe mich auch so gefreut über diesen Chor, der so gerne singt, dem Herrn zum Lob und zum Preis. Heute feiern wir ja im Kirchenjahr den Sonntag Kantate. Das hat ja was mit Singen zu tun. Und der Psalmvers des Sonntags, nachdem dieser Sonntag genannt wird, es gibt ja eine gewisse Zeit im Kirchenjahr, da werden nach Anfängen von Psalmen, lateinischen Anfängen, werden die Sonntage genannt. Und dieser Psalmvers, wir haben ihn vorhin schon gehört, im Wochenspruch, im ersten Vers des 98. Psalms, ich will ihn noch einmal wiederholen, der lautet: Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Auch heute noch, wunderbar. Gott tut auch heute noch Wunder. Das ist wunderbar. Als ich vor 23 Jahren an Christus gläubig wurde, war schon ein älterer Herr sozusagen, stellte ich mit Erstaunen fest, die Christen haben ja eine Menge Lieder. Ich dachte immer, das, was im Gesangbuch drin steht, das wird schon genügen. Aber es gibt ja so viele Liederbücher. Und mein Herz war so voll, dass ich den Herrn Jesus gefunden hatte. Und mein Herz ist immer noch so voll, das wird auch nie leer werden. Ich werde mich immer freuen, dass ich den Herrn Jesus gefunden habe, dass ich diese schönen Lieder aus vollem Hals und aus vollem Herzen mitschmetterte. Ja, und da hörte ich zum ersten Mal, nach welcher Melodie ich singe. Der Predigtbruder, wir sind noch in einer landeskirchlichen Gemeinschaft in Frankfurt, von Marburg her, der Predigtbruder und Gesangsleiter, wir waren auf einer Freizeit, das war wohl die erste mit denen, der verkündigte entsetzt, als ein Kanon zum dritten Mal im Eimer war. Das ist für mich was Furchtbares, ein Kanon. Ich kann nie die Melodie halten, ja. Also als ich die zum dritten Mal geschmissen hatte, da war der ganz verzweifelt und sagt: Der Bruder Klein singt nach der Melodie, es kommt ein Stein geschwommen. Haben Sie das schon mal gehört? Ja, ich habe das noch nie gehört zuvor. Das beeindruckt mich heute noch. Das ist ungewöhnlich, es kommt ein Stein geschwommen. Nee, aber es ist so, ja. Nun, ich muss ja gestehen, in der Schule war ich schon vom Gesang befreit. Der Gesangslehrer hat meine Kraft nicht verkraftet. Und das war prima, ich konnte spazieren gehen. Hat mich sehr beeindruckt, auch, ja. Und als ich bei den Christen war, da dachte ich, jetzt kannst du wieder singen. Die verkraften das. Und dann kam der Spruch. Der Bruder Klein, der singt nach der Melodie, es kommt ein Stein geschwommen. Nee, sowas. Und wir haben eine ganz liebe Diakonisse, die ist immer noch bei uns, die Schwester Martha, eine ganz liebe Diakonisse. Und die kam dann zu mir, hat mich zur Seite genommen, ganz lieb und hat behutsam gesagt, Bruder Klein, wenn Sie mit dem Ton nicht so sicher sind, versuchen Sie es doch mal, singen Sie ein bisschen leiser. Ja, also manchmal gelingt mir das nicht. Ich singe dann halt laut und hier bei der Predigt bin ich etwas zurückhaltend, weil ich versuchen muss, meine Stimme noch durch die Predigt zu retten. Aber sonst singe ich furchtbar gern. Wenn schon nicht richtig, dann wenigstens laut. Ich denke, ihr versteht es ja vom Chor, ja. Ihr seid ja gut dran, ihr könnt singen, ja. Es bleibt nun die Frage, nach welcher Melodie sollen wir singen? Nicht so nach den Melodien, es gibt ja Rhythmusmelodien, sehr schön. Es gibt Melodien, die sind extra für die Orgel, ein bisschen langsamer. Manchmal werden sie noch langsamer gesungen. In manchen Landgegenden singen dann die alten Landwirte ganz langsam, obwohl es schneller da steht. Das habe ich sogar schon mitgekriegt. Um diese Melodie geht es nicht. Nach welcher Melodie sollen wir singen? Das ist ja Kantate. Eine bedeutende Künstlerin sang bei der Hauptprobe, vielleicht kennen Sie die Geschichte sogar, sang bei der Hauptprobe des Messias in New York. Die Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es klang wundervoll. Sie hat eine wunderbare Stimme. Und nach dem letzten Ton ging der Musikdirektor auf sie zu. Der Chor, es war ein großer Chor. In Amerika ist ja alles ein bisschen größer. Es waren hunderte von Sängern und Sängerinnen, die bei diesem Messias als Chor mitsangen. Und die hielten den Atem an, der ganze Chor. Sie wussten, diese Sängerin ist eine sehr sensible Künstlerin. Was wird dieser Mann, dieser Frau sagen? Und er ging auf sie zu und sagte, Madam, Sie haben ein prachtvolles Organ und eine vollendete Stimmtechnik. Aber Sie wissen nicht, dass Ihr Erlöser lebt. Es erschüttert mich immer, wenn ich das sagen muss. Ein Mensch weiß nicht, dass sein Erlöser lebt. Dann nutzt die schönste Stimme nichts. Die schönste. Wissen wir, dass unser Erlöser lebt? Und die soll die Herzensmelodie all unseres Gesanges sein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Melodie, die bei jedem Lied ganz tief in unserem Herzen mitschwingen soll. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Paulus bittet uns herzlich, singt Gott dankbar in euren Herzen. Haben wir nicht allen Grund, dankbar zu sein? Hat Gottes Liebe uns nicht berührt? Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sagt die Schrift. Erinnern wir uns vielleicht noch des Petrus-Wortes einer Predigt nach Ostern, die ist wahrscheinlich auch hier in dieser Kirche gehalten worden. Und Petrus sagte, ihr habt Jesus lieb und freuet euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Lasst uns nun dem Herrn ein Loblied singen. Auch die, die im Herzen ganz traurig sind, betrübt und verzagt. Bitte ich herzlich, singt mit. Der Herr Jesus ist größer als unsere Traurigkeit und ist größer als unser Verzagtsein. Und der Herr Jesus ist auch größer als unser Herz, wenn unser Herz uns verklagt. Er ist viel größer. Unser Herz ist ein seltsam Ding. So ist es doch. Unser Herz ist ein seltsam Ding. Und Jeremia meint, es ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und direkt danach kommt die Antwort, ich, der Herr, kann das Herz ergründen. Die Heilige Schrift beschäftigt sich sehr mit dem Herzen. Tausendmal erwähnt sie das Herz. Ich habe die Konkordanz genommen, habe nachgezählt. Hoffentlich stimmt's. Petrus benutzt ein geheimnisvolles Wort. Er spricht vom verborgenen Menschen des Herzens. Ein geheimnisvolles Wort. Der verborgene Mensch des Herzens. Und dieser verborgene Mensch ist bekleidet. Wir können das nachlesen in einem der Petrusbriefe. Und dieser verborgene Mensch kann sich sogar schmücken mit einem Schmuck, der köstlich ist vor Gott. Paulus fordert uns in unserem Predigttext und etwas zuvor auf, diesen verborgenen Menschen neu zu kleiden und zu schmücken. Ob das wohl einfach ist? Ob es uns wohl gelingt, die alten Kleider mit ihrem hässlichen Schmuck auszuziehen? Wir kennen ja die Mühe bei nassen und ganz schmutzigen Kleidern, wenn wir die vom Leib runterziehen wollen. Das ist nicht einfach und das tut auch weh. Und so einfach ist das mit den neuen Kleidern auch nicht. Unser großer Kleiderschrank zu Hause und die Schmuckschatulle, die werden uns da wohl kaum helfen können. Da sollen wir ablegen Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, Lüge. Wir sehen, das ist gewiss schmutzige Kleidung und hässlicher Schmuck. Nun soll unser verborgener Mensch nicht nackt dastehen, darum sollen wir geschwind etwas anziehen. Und was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Das ist eine schöne Kleidung und ein feiner Schmuck. Und darüber sollen wir einen kostbaren, reich geschmückten Mantel streifen, der uns mit der Vollkommenheit Gottes verbindet. Das Band zu Gott. Dieser Mantel trägt einen Namen. Er trägt den Namen Agape. Die Liebe, die Gott schenkt und in der wir lieben sollen. Und dieser Mantel der Liebe hat noch eine andere Aufgabe, eine ganz erstaunliche Aufgabe. Petrus zitiert diese Aufgabe in einem seiner Briefe, im ersten Brief. Und er zitiert einen Spruch Salomos, es steht schon im Alten Testament geschrieben, die Liebe deckt alle Sünden zu. Eine wunderbare Aufgabe. Die Liebe deckt alle Sünden zu. Auf den neuen Kleidern und dem neuen Schmuck steht auch ein Name. Der Name Jesus. Es ist Jesus, den wir angezogen haben. Der neue verborgene Mensch des Herzens ist wieder das Ebenbild Gottes, wie wir es in der Schöpfungsgeschichte lesen. Wir wissen, dass der alte Mensch sich weit vom Ebenbild Gottes entfernt hat. Und der neue Mensch, der verborgene neue Mensch in unserem Herzen, ist wieder das Ebenbild Gottes. Seit unserer Wiedergeburt der neue Mensch geworden ist, haben wir kostbare Namen bekommen. Kostbare Namen. Paulus spricht uns mit einigen dieser kostbaren Namen an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten Gottes. Und der Apostel Petrus spricht uns sogar zu, dass wir zum königlichen Priestergeschlecht gehören. zum Hochadel. Sind wir da verwundert, dass wir uns königlich schmücken sollen und dass unsere Haltung königlich sein soll, wenn wir so einem solch hohen Adel angehören? Würde der Tag nicht beglückend beginnen, wenn unser erster Gedanke wäre: Ich bin ein Geliebter, ich bin eine Geliebte Gottes. Ich bin ein Auserwählter, eine Auserwählte. Ich bin Gottes Eigentum, ein Heiliger, eine Heilige. Das bedeutet Gottes Eigentum. Wäre es nicht beglückend, wenn wir so anfangen würden? Diese Predigten arbeiten ja immer zuallererst an mir selbst, sehr tief und gründlich. Und seit ich mich mit dieser Predigt jetzt so beschäftigt habe, probiere ich das. Es ist sehr beglückend, aufzuwachen. Und der erste Gedanke ist: Ich bin ein Geliebter Gottes. Sollten wir uns diese Tatsachen nicht vor Augen halten, besonders an trüben und schweren Tagen? Jeder hat einmal einen trüben und einen schweren Tag. Und wenn wir uns das vor Augen halten, wie trüb oder wie schwer der Tag nur aussehen mag: Ich bin ein Geliebter, ich bin eine Geliebte Gottes, dann wird schon alles besser. Für Menschen, die ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut haben, gibt es doch wegen dieser Bezeichnungen nicht den allergeringsten Zweifel. Ganz unabhängig von unseren Stimmungen. Wir müssen es nachlesen, wenn unser Herz verzagen will. Es steht geschrieben: Wir sind Geliebte Gottes. Diesen Adel, diesen Hochadel vom königlichen, priesterlichen Geschlecht zu sein, kann uns niemand nehmen. Dieser Adel wurde uns mit dem ewigen Leben auf ewige Zeiten verliehen. Aus königlichem und priesterlichem Geschlecht. Ein französisches Herzogsgeschlecht hatte in seinen Namen geprägt, ich weiß nicht, ob es noch existiert, deswegen sage ich, hatte: Noblesse oblige, Adel verpflichtet. Ein guter Spruch für den Adel. Auch unser Adel verpflichtet. Zu was? Paulus sagt es hier: zu herzlichem Erbarmen, zur Freundlichkeit, zur Demut, zur Sanftmut und Geduld. Und unser Lehrmeister ist der Herr Jesus. Wir haben es bei der Schriftlesung gehört. Lernet von mir, fordert er uns auf, der Herr Jesus. Es ist so wohltuend zu wissen und löst uns aus aller Verkrampfung. Alle diese Wesenszüge müssen wir nicht selbst produzieren. Wie könnten wir das auch? Auch ein Bodybuilding für unseren verborgenen Menschen ist nicht verlangt. Der Herr Jesus hat alles bereitgelegt. Wir brauchen es nur aufzunehmen. Die Menschen haben eine tiefe Sehnsucht nach Liebe und Freundlichkeit und vielem mehr. Der Herr Jesus will, dass wir die Sehnsucht der Menschen stillen mit Liebe und Freundlichkeit, auf dass sie erkennen, dass Gott ihnen Frieden schenken möchte. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen, lautet: Sind wir auf dem richtigen Weg? Wer hat diese Frage sich nicht schon gestellt? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wie können wir das herausfinden? Es gibt ein ganz untrügliches Zeichen, erstaunlich. Es gibt ein ganz untrügliches Zeichen, ob ein Christ, ob einer, der zu den Leuten Jesu gehört, auf dem richtigen Weg ist. der Friede Christi. Dieser Friede gehört zu den Begriffen, die man nicht erklären kann, so wie Glaube, Liebe, Freude. Das sind Begriffe, die kann man nicht erklären, die kann man nur erfahren. Und der Friede Christi, der Friede, den Christus seinen Leuten schenkt, wird erfahren als tiefe Ruhe und Geborgenheit. Ein alter Gottesmann gibt diesen Ratschlag und es ist ein guter Ratschlag. Tue es nicht, ich zitiere, tue es nicht, wenn du bei einem Ratschlag innerlich beunruhigt wirst und aus dem Frieden Christi fällst in deinem Herzen. Tue es nicht. Der Friede, so dieser Gottesmann, ist die Bestätigung des Herrn für dein richtiges Tun. Ende des Zitats. Wir kennen das. Wenn wir plötzlich innerlich unruhig werden und wir meinen, eine Stimme würde uns sagen, lass das, da ist irgendwas nicht in Ordnung, wir wissen nicht was, aber wir wissen, wir haben keinen Frieden darüber. Lassen wir es uns sagen. Wir sind in Gefahr, auf einen falschen Weg zu kommen. Wenn der Friede Christi in unserem Herzen uns verlässt, lassen wir es sein. Wir werden es bereuen und werden uns vielleicht gar schämen müssen. Christus hat uns den Frieden mit Gott am Kreuz erworben. Auch dies ist eine feste, unumstößliche Tatsache. Christus hat uns den Frieden erworben. Wenn Sie jemand fragen würde, wo nimmt die Gemeinde Jesu ihre Lebenskraft her, was würden Sie da antworten? Nun, die richtige Antwort ist aus dem Wort Gottes, aus dem Wort Christi. Wie erreicht uns dieses Wort? Es erreicht uns im stillen Umgang mit unserem Herrn. Es erreicht uns, wenn wir über die Heilige Schrift nachsinnen. Es begegnet uns in der Predigt. Es begegnet uns jetzt. Ob das lebendige Wort wohl noch eine solche Stätte in der Gemeinde hat wie im ersten Jahrhundert? Schön wäre es und es wäre sehr gut. Ist es nicht eine Freude und Lebenskraft sondergleichen, wenn die glaubende Gemeinde miteinander in großen und in kleinen Kreisen über dem Wort der Schrift nachsinnt? Das Wort soll reichlich unter euch wohnen, sagt Paulus. Der Ausdruck gefällt mir ungemein. Das Wort soll reichlich unter euch wohnen. Da kommt die Sesshaftigkeit so recht in den Vordergrund. Nicht vom flüchtigen Wanderer ist die Rede, sondern vom Wohnen. Wie Paulus sich dieses Wohnen wohl vorstellt. Wir müssen immer an die Schriftworte denken für den Predigttext für heute. Er sagt es dort. Er denkt zuerst an den gegenseitigen Dienst. Brüder und Schwestern lehren und ermahnen sich in aller Weisheit. Wo kommt die Weisheit her? Es gibt mancherlei Weisheit in dieser Welt. Weisheit mit einem einfachen S geschrieben. Der Geist Gottes, nur der Geist Gottes wirkt diese Weisheit. Und diese Weisheit wird geboren aus der Agape, aus der Liebe Gottes. Das ist die Weisheit, mit der und in der wir einander lehren sollen. Nicht mit den klugen Reden, sondern mit der Weisheit, die Gott schenkt. Das ist so wohltuend, wenn ein Bruder oder eine Schwester mit dieser Weisheit auf einen zukommt und sagt, du, das oder jenes, das solltest du tun oder lassen. Und man spürt, es ist der lebendige Gott selbst, der da redet. Aus seiner Liebe, aus seiner Agape. Ist es nicht kostbar, wenn Geschwister gemeinsam Gottes Wort betrachten und Wegweisung finden in den großen und kleinen Fragen des Lebens? Unser Leben besteht ja fast nur aus Fragen. Und es ist so kostbar, wenn man mit Geschwistern beraten kann, mit den Geschwistern beten kann, mit Gott gemeinsam beraten kann. Da ist ein Bruder, der sich selbstständig machen will, einen kleinen Betrieb kaufen kann. Diese Entscheidung ist wohl zu bedenken, auch wegen eines Darlehens. Das ist ein ganz konkreter Fall, dem im Augenblick wegen eines Bruders unter die Haut geht. Und dann kommen eben die Fragen auf. Und dann kommen auch ganz andere Fragen auf. Zum Beispiel wird die räumliche Entfernung, es liegt 50 Kilometer entfernt und mehr, wird die räumliche Entfernung und die zeitgreifende Verantwortung eines eigenen Betriebes, ein eigener Betrieb kostet ja viel mehr Zeit, als wenn man nur Arbeitnehmer ist, in der Regel. Ob das alles noch Raum lässt für eine lebendige Mitarbeit in der Gemeinde, wenn der Bruder so lebendig mitarbeitet, ob das noch Raum gibt, ob die Zeit reicht. Und auch für die lebensnotwendige Gemeinschaft mit den Geschwistern. Liebe Geschwister, wir wissen, dass das lebensnotwendig ist, dass wir verhungern ohne Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ich freue mich so, dass diese Kirche so gefüllt ist. Ich predige oft in Kirchen, die sind viel, viel weniger gefüllt. Ich freue mich so, dass ihr auch Freude habt an der lebensnotwendigen Gemeinschaft mit dem Herrn und mit den Geschwistern. Es geht ja dann bei diesen Beratungen, wie hier mit dem Bruder, nicht nur um fachliche Beratung. Es geht um geistlichen Rat und es geht um Seelsorge. Wir können als Leute Christi, als Leute Jesu, das nie voneinander trennen, das Fachliche und das Geistliche. Es geht darum, gemeinsam zu beobachten, wie Gott Türen öffnet und schließt. Seht ihr, das ist auch ein Weg, wie wir feststellen, wo soll es entlang gehen. Gott öffnet Türen und Gott schließt Türen. Neben dem gesprochenen Wort nahm schon in der Urgemeinde das gesungene Wort einen hohen Rang ein. Offenbar gab es in der urchristlichen Gemeinde einen großen Reichtum an Liedern. Er ist uns so nicht mehr erhalten, wir kennen auch die Melodien nicht. Aber es scheint einen großen Reichtum gegeben zu haben. Sie kamen zusammen und sangen. Denken wir auch an Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis in traurigster Lage Lob- und Danklieder sangen. Das Glaubenslied überhaupt gehört zum Lebenselement der Gemeinde und ganz besonders der verfolgten Gemeinde. Ich habe ein paar Kassetten zu Hause von den russischen Geschwistern, einer russischen Gemeinde hier, einer deutschen Gemeinde, die aus Russland gekommen ist. Und es ist schon schön zu hören. Es klingt dann auch so seltsam, wenn sie die deutschen Lieder mit russischem Tonfall singen. Ich brauchte immer eine Strophe, bis ich gemerkt habe, die singen Deutsch, aber sie sangen von ganzem Herzen ihre Glaubenslieder von Jesus. Ludwig Pfeil, ein westfälischer Pfarrer, ich nahm dieses Zeugnis hier aus dem Buch Du hast mich heimgesucht bei Nacht. Da stehen diese Geschichten drin von den Menschen, die auf ihren Tod gewartet haben während des Dritten Reiches. Und dieser Ludwig Pfeil, ein westfälischer Pfarrer, starb 1945 in Dachau. Und er schrieb aus dem Gefängnis, was ist das für ein herrliches Lied? Und dann nennt er das Lied: Womit soll ich dich wohl loben, mächtiger Herr Zebaoth? Ich habe es in unserem Liederbuch gesucht, das steht nicht mehr drin, aber im Gemeinschaftsliederbuch und im Reichsliederbuch steht es noch drin: Womit soll ich dich wohl loben, mächtiger Herr Zebaoth? Dieser Mann im Gefängnis, der auf seinen Tod wartet. Und dann sagt er weiter oder schreibt er weiter: In den Liedern leben wir mit denen, die schon vollendet sind, und loben Gott mit den himmlischen Heerscharen. Aber der Lobgesang derer, die aus Not und Elend kommen, ist gewiss schöner als der der Engel. Welch ein Trost für einen aufrechten Mann, der wusste, dass er bald sterben würde. Wir, die wir nicht in Bedrängnis sind, lasset uns Gott im Lied loben, wo wir nur immer können. Ob mit oder ohne Gitarre, ob mit oder ohne Orgel. Ein Bruder erzählte mir einmal, als ich gläubig wurde, gab es sehr bald morgens früh eine seltsame Veränderung. Dachte, was wird jetzt kommen? Und er sagte, ich stellte mit Verblüffung fest, dass ich plötzlich beim Rasieren keine Schlager mehr summte, sondern fromme Lieder. Seht ihr, so ist das. Ich erwische mich auch dabei. Unser ganzes Leben wird geprägt durch das Lied in unseren Herzen. Das Lied, das am tiefsten der Freude Ausdruck gibt an unserem Herrn. Der Freude, die wir nicht aussprechen können. Der unaussprechlichen und herrlichen Freude voller Dank. Das Lied in unserem Herzen. Ist es uns auch wirklich bewusst, dass wir ganz und gar dem Herrn Jesus angehören? Ist uns das auch wirklich bewusst? Denn nur dann können wir nachvollziehen, was Paulus von uns verlangt. Ich zitiere jetzt aus der Schrift, aus unserem Predigtext: Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn und danket Gott. Haben wir richtig gehört? Paulus sagt alles, nicht nur sonntags, nicht nur im religiösen Rahmen. Wisst ihr, wenn ich mich mit diesen Predigten beschäftige, dann bin ich ja nicht alleine und dann fange ich manchmal, wenn es schwierig wird, mich mit den Personen zu unterhalten, die etwas gesagt haben. Mit dem Herrn Jesus, mit dem Petrus, dem Johannes oder hier mit dem Paulus. Nehmt es einfach mal so hin. Denkt nicht, das ist zu kindisch. Und dann habe ich zu dem Paulus gesagt, wirklich so: Paulus, sag mal, alles, das ist doch ein bisschen viel, alles. Und Paulus sagte mir: alles, es bleibt dabei, alles. Und ich sagte, nimmt mir das nicht übel, aber so habe ich es gedacht. Ich sagte aber: Paulus, den Herrn Jesus interessiert doch bestimmt nicht, wie ich meine Zähne putze. Ja, und da hat der Paulus was Seltsames gesagt. Er hat gesagt: Woher weißt du das? Es bleibt dabei, alles. Paulus sagte: Hör auf mit dem Sortieren, das gelingt dir doch nicht. Ich bleibe bei alles. Alles, das bedeutet, alles, was wir tun im Haushalt. Ihr lieben Hausfrauen, auch das Kartoffelschälen und das Spülen, alles. Auch im Büro, Beruf, da gibt es viel, wo wir es ganz besonders tun müssen. Auch im Studium und in der Schule. Alles, was wir tun, ohne Ausnahme, das sollen wir tun im Namen des Herrn. Das heißt, wir sollen darauf achten, ob es dem Herrn Jesus recht ist. Und wenn wir ganz nah bei unserem Herrn bleiben, dann spüren wir das, wenn sein Friede uns verlassen will, bei allem. Wie sagt die Welt? Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Gutes Wort für Aktivisten. Und wir, die wir zum Herrn Jesus gehören, wir fügen hinzu, ja, aber mit Jesu Hilfe. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.